Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Personalmanagement. Wir sprechen heute über ein Thema, das bisher relativ wenig Raum bekommen hat, zumindest in meiner Wahrnehmung, aber schon auch viele betrifft. Es geht um das Thema Hochsensibilität in der Arbeitswelt. Was ist Hochsensibilität eigentlich? Da wollen wir heute drüber sprechen. Vor allem auch mal gucken, was bedeutet das für den Berufsalltag, also für Betroffene, für Kolleginnen und Kollegen, für Führungskräfte. Und dazu habe ich mir auch einen Gast eingeladen. Bei mir ist heute Jesse Müller. Hallo Jesse.
Hallo Michael.
Ja, ich kann kurz sagen, warum ich dich eingeladen habe. Du bist selber hochsensibel und arbeitest aber in diesem Bereich als Coach. Vielleicht kannst du ein bisschen was zu deiner Person erzählen. Warum bietest du das an? Wie bist du selber dazu gekommen? Was ist so deine Intention dahinter?
Ja, wundervoll, mache ich. Also erstmal vielen Dank für die Einladung, weil ich es wirklich ganz toll finde, dass man mehr darüber redet, über das Thema. Aber nun zu mir. Also mein Name ist Jesse Müller. Ich bin von Wundervoll Sensibel Coaching und ich bin Coach oder Mentorin für neurodiverse Menschen. Dieser ganz komplizierte Begriff, der integriert eben Hochsensible, Hochbegabte, Vielbegabte, Hochsensitive. Also das ganze Spektrum außerhalb der Neurotypischen. Und was mache ich da? Ich unterstütze eben auch hochsensible Menschen dabei, ihre Hochsensibilität als Superkräfte wahrzunehmen. Also im Alltag, in der Liebe und eben auch im Beruf zu erkennen, was ihre Stärken sind und wie sie sich besser, wie das Leben damit einfacher werden kann. Es muss nicht anstrengend sein. Und da bin ich dabei als Cheerleader, als Zuhörerin und ja, genau. Und kurz zu meiner Historie. Ich weiß seit 2015, dass ich hochsensibel bin. Da habe ich das rausgefunden über einen Blog. Und mir ist es wie Schuppen von den Augen gefallen, weil ich dachte, oh, endlich, jetzt das bin ich. Und weil man läuft ja durch die Welt und denkt, oh, ich bin falsch und oh, wieso ist für mich alles zu laut und der Rest. Und auf einmal hatte ich einen Begriff und das war toll. Und dann habe ich jetzt 2023 die Ausbildung zum Coach gemacht und war vorher als Producer in der Werbung 16 Jahre. Das war auch eine gute Erfahrung. es hat mir sehr viel beigebracht. Ich habe sehr viel gelernt, aber es war dann der Zeitpunkt, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt meine Superkräfte nutzen und bin Coach geworden.
Mhm. Genau, jetzt haben wir schon von dem Begriff auch ein paar Mal gesprochen, Hochsensibilität. Ich bin gespannt, wie oft wir über diesen Begriff stolpern.
Gutes Trinkspiel heute.
Ja,
hol
genau.
Den Schnaps raus.
Vielleicht später. Ja. Genau, und wenn wir uns diesen Begriff einmal nähern, also vielleicht kannst du das mal so ein bisschen erklären, was das genau ist. Also gibt es da eine Definition zu oder du hast auch gerade vom Thema Neurodiversität gesprochen. Wie kann man das einordnen in diesem Gesamtzusammenhang? Wie kann man das erklären?
Ja, also Hochsensibilität ist auf jeden Fall, das ist ganz wichtig, ist keine Krankheit. Ist auch keine Diagnose, man muss jetzt nicht zum Arzt damit oder sowas, sondern es ist, wenn man Wikipedia fragt, ein angeborenes Temperamentsmerkmal. Super Wort. Ich selber würde es als Charaktermerkmal, also finde ich irgendwie schöner. Und wenn man dann nochmal Wiki fragt, dann sagt es, man hat eine höhere sensorische Verarbeitungssensitivität. Und damit lasse ich das jetzt stehen. Nein. Auf okay. Deutsch heißt das, dass hochsensible Menschen innere und äußere Reize einfach sensibler und stärker wahrnehmen. Dass also die Sinnesorgane, ich stelle mir das immer so vor, als hätte man einen Regler am Radio, kennt man ja noch hier, lauter, leiser oder im Cockpit, aber wir sitzen, also die meisten sitzen wahrscheinlich jetzt nicht so oft im Cockpit. Und bei Hochsensiblen sind diese Pegler für bestimmte Sinnesorgane einfach höher gedreht. Das heißt, da ist es lauter, es wird einfach stärker wahrgenommen. Und das ist aber individuell total unterschiedlich. Also das kann bei der einen Person sein, dass sie viel lauter die Umgebung wahrnimmt, viel sensibler auf Lautstärke ist. Andere Personen wiederum Gerüche oder Licht oder Geschmäcker oder sowas. Oder was halt auch der Tastsinn ganz oft bei Hochsensiblen sind, irgendwie die Klamotten oder so. Mhm. Und ja, so kann man sich das eigentlich ganz gut vorstellen. Es ist wissenschaftlich jetzt noch nicht eine anerkannte, was auch immer. Mhm. Aber ja, es wurde in den 90ern, also gerade erst, also ist noch nicht so lange her, hat die Psychologin, und die ist bekannt im Bereich der Hochsensibilität, Elaine Ann Aaron, Amerikanerin, die Tests gemacht und eben rausgefunden und eben auch den Begriff in Englisch Highly Sensitive Person, in Deutsch hochsensible Person, HSP, werde ich heute auch öfter nochmal sagen, hat sie halt die Tests gemacht und festgestellt, dass es das gibt und die Definition dafür gegeben. Und ja, also ganz wichtig ist, dass es angeboren ist und dass es eine Besonderheit des Nervensystems ist. So kann man das eigentlich ganz schön sagen. Und noch ganz interessant ist auch, dass wenn man in gängige Quellen guckt, wird immer davon geredet, dass 15-20% der Bevölkerung sind hochsensibel. In hochsensiblen Kreisen hält man diese Zahl für deutlich zu hoch. Also wahrscheinlich eher 10%. Aber da gibt es auch keine konkrete Aussage, weil natürlich die Dunkelziffer ist riesengroß. Viele wissen nicht von sich, dass sie hochsensibel sind. So viele denken, sie sind hochsensibel und sind es gar nicht, weil man es halt auch ganz schnell verwechseln kann mit anderen Sachen. Ja, genau.
Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, also das ist ja vielleicht auch so vom ersten Ansehen oder vom ersten Hören her, man könnte es ja nah an anderen Sachen sein, also ne, irgendwie jetzt Überempfindlichkeit, Nervosität, solche Begriffe zum Beispiel. Aber das kann man schon auch trennen, auch nach dem, was du gerade gesagt hast, als es sich entwickelt hat als Begriff oder auch als es erkannt worden ist in den 90ern, das kann man schon trennen von diesem Begriff.
Genau, das kann man tatsächlich sehr einfach trennen, indem man eben sagen kann, das ist der ganz wichtige Begriff, dass es angeboren ist. Alles andere hat man sich ist eben dazugekommen. Da gibt es auch für mich drei weitere Sachen, wo man Hochsensibilität oder wo man denken kann, oh, ich bin hochsensibel, ist aber gar nicht ist. Und das ist einmal traumabedingt. Da gibt es auch diesen wunderschönen Begriff Hypervigilanz. Das ist traumabedingt aus der Kindheit, dass man sehr sensibel auf die Umwelt reagiert und sehr immer auf Hab-Acht-Stellung ist. Also so, weißt du, so paranoid ist und denkt, oh, jeder will mir was oder sowas. Also, dass man und dementsprechend halt die ganze Zeit auf Achtung und deswegen sehr sensibel auf äußere Reize, wie wir das halt, wie das der Körper einfach macht, wenn wir denken, der Tiger steht um die Ecke. So. Und der zweite, womit es auch sehr häufig verwechselt wird heutzutage, ist Menschen, die einen Burnout haben. Ganz klar, ganz viel Stress, überreiztes Nervensystem. Und dann nimmt man wieder Reize viel mehr wahr. Das wissen wir alle, wenn wir mal drei schlaflose Nächte hatten oder super viel durchgearbeitet haben, dann ist man auf Licht oder auf Lautstärke deutlich sensibler. Und das ist aber was, wenn der Stress weg ist und das geht dann auch wieder weg, dann ist es halt klar, dass es eben durch den Burnout kam. Hochsensibilität geht halt nicht wieder weg. Und das Dritte ist für mich auch noch unerkannte chronische Krankheiten. Also was häufig halt auch noch mit einhergeht, ist, dass man irgendwie Entzündungen im Körper hat und man hat Schmerzen, die man selber gar nicht mehr wahrnimmt. Auch da ist das Nervensystem wieder völlig überreizt. Man ist auf, man geht selber auf Eierschalen oder also auf jeden Fall ist man sehr angespannt und hat auch das Gefühl, es wird einem zu viel, es ist zu laut und sowas. Und damit wird häufig verwechselt oder gesagt, ja, ich bin auch hochsensibel, obwohl man eines dieser drei Sachen ist. Das ist ganz wichtig. Also Hochsensibilität ist angeboren und auch ganz wichtig ist, dass man sie auflöst. Also es gibt auch die unaufgelöste, dann ist man selber eben auch angespannt und nimmt sich selbst als Problem wahr und auch die Außenwelt sehr negativ. Und erst wenn man es aufgelöst hat und zufrieden und sich selbst so annimmt, wie man ist, dann kann man auch wirklich gut mit der Hochsensibilität leben.
Mhm. Das hat jetzt so, wenn man sich es anhört, auch viel mit Gefühl zu tun. Spielt dann Empathie auch eine besondere Rolle jetzt auch dann im Umgang mit hochsensiblen Menschen oder eben auch bei den hochsensiblen Menschen selber?
Absolut. Absolut. Also Empathie ist keine Voraussetzung, ist auch keine Folge und es ist auch wie alles im Leben bei jedem Menschen unterschiedlich. Also es gibt bestimmt auch ganz viele hochsensible Menschen, die keine Empathie oder nicht so empathisch sind. Auch da ist es wieder ein Regler. Aber es macht natürlich Sinn, weil die sensiblere Wahrnehmung dafür sorgt, dass man Körpersprache oder Betonung, einfach auch Mimiken, Gestiken viel sensibler wahrnimmt und man dadurch viel besser den Gegenüber lesen kann. Und dementsprechend gibt es auch bestimmt ein paar Hochsensible, die richtig gut Lügen entlarven können. Also so, das definitiv. Aber auch ein Persönlichkeitsmerkmal von Hochsensiblen ist eben, dass sie Gefühle sehr stark selber wahrnehmen, also die eigenen Gefühle. Und sich dementsprechend halt auch gut in andere Personen hineinversetzen können. Also wenn ich sehe, der Gegenüber ist traurig, dann erinnere ich mich als Person auch an eine traurige Situation und schwinge auf der gleichen Schwingung mit. Und deswegen, ja, also das definitiv ist Empathie meist was bei Hochsensiblen sehr dabei ist. Mhm. Es gibt dann tatsächlich noch die kleine Splittergruppe, sage ich jetzt mal, also noch eine besondere Gruppe, die Hochsensitiven. Das sind die. Die können auf jeden Fall Lügner entlarven. Die können richtig gut, die haben richtig viel Empathie, die können richtig gut Menschen lesen, ganz viel Menschenkenntnis und sind sehr hellfühlig beziehungsweise hellsichtig, was heutzutage natürlich man nicht sagen darf.
Ja, aber, ja, ich weiß.
Aber genau, also die können richtig gut Stimmung spüren und sowas. Das, da gibt es noch den ganz kleinen, so einen kleineren Teil im Bereich der Hochsensiblen. Finde ich auch sehr spannend.
Ja, da muss ich jetzt irgendwie an Sherlock Holmes denken, der ja dann immer, also ja, genau, die Charaktere auch so erkennen konnte.
Ja, genau, so ganz feine Wahrnehmung hatte.
Ja, ja, genau. Ja,
das stimmt, ja.
Ja.
Aber er war kein guter Mensch, also er hatte keinen guten Bezug zu seinen Gefühlen oder zu den Gefühlen der anderen. Also Empathie hatte er nun absolut gar nicht.
Ja, ganz genau, das stimmt. Ja. Zumindest so, wie er ja dargestellt wird als Romanfigur. Ja. Ne? Genau.
Genau.
Ja.
Benedict Cumberbatch.
Das ist natürlich das Idealbeispiel dafür. Genau, jetzt hattest du ja von den Bewegungen in den 90er Jahren auch schon gesprochen, also dass es da auch, sagen wir mal, auf wissenschaftlicher Ebene auch festgestellt worden ist oder ermittelt worden ist. Das würde mich jetzt nochmal so zu der Frage führen, also gibt es da auch jetzt objektive Kriterien oder auch Tests, nach denen man tatsächlich vorgehen kann, um Hochsensibilität zu erkennen oder zu diagnostizieren?
Also es gibt immer Tests. Es ist aber, also Elaine N. Aron hat selber einen Test erstellt und den kann man auch im Internet finden. Man findet auch 2 Millionen andere, wo man eben anklicken kann oder gucken kann, bin ich hochsensibel. Aber es gibt nicht den einen Test und bestimmt kann es auch sein, dass es ein positives Ergebnis ist und eigentlich stimmt es nicht, denn man ist selber irgendwie im Burnout oder sowas, oder dass man ein negatives Ergebnis hat, weil man, und trotzdem ist man eigentlich hochsensibel. Also man kann sich nicht zu 100% drauf verlassen, weil das eben so individuell unterschiedlich ist. Also kein Hochsensibler gleicht dem Nächsten. Ich würde aber gerne noch eine wundervolle, die in diesem Bezug auch passende Metapher, die entwickelt wurde, weil ich die in der Folge auch noch öfter erwähnen werde, noch mal kurz erklären, weil die so schön ist. Das kann man auch, dadurch kann man das auch ein bisschen sich bildlich noch mal vorstellen. Und zwar 2005 haben 2 Forscher oder Psychologen auch aus Amerika für Kinder, für sensible Kinder, so eine Blumenmetapher erstellt. Und später kam noch eine Blume hinzu. Die Prozentzahlen da weiß ich nicht, also das ist überhaupt nicht wissenschaftlich bedingt. Mhm. Oder ich glaube, das hat sich wieder irgendjemand ausgedacht oder gesagt, so und so. Mhm. Aber ich finde diese Blumenmetapher so wunderschön, weil das, glaube ich, nochmal hilft, das zu verstehen. Und die besagt, dass 30% der Menschen Löwenzahn sind. Und wie wir von der Kinderserie wissen, ist Löwenzahn eine super Pflanze, die wächst in überall. Also durch den Asphalt, wenn wir die Apokalypse haben, ist Löwenzahn der erste, der wieder wächst, ist widerstandsfähig, ist robust, ist also nicht ganz so sensibel, sondern sagt sich, ich breche durch den Asphalt durch, ich bin stark. 40% der Menschen sind Tulpen. Die wachsen jetzt nicht auf dem Asphalt, aber überall auf schönen, in schönen Beeten oder einfach auf der Wiese, brauchen jetzt nicht sonderlich viele, also sind da jetzt nicht sensibel drauf, wie viele Sonnenstunden sie kriegen, aber sie brauchen schon ein bisschen Sonne. Also im Winter können sie nicht wachsen, sehen aber auch wunderschön aus dabei. Und 30%, und das sind eben die oberen der Neurodiversen, sind Orchideen. Die benötigen eine fürsorgliche, nährende Umgebung. Also die brauchen so und so viele Sonnenstunden, müssen mit Wasser besprüht werden. Und nur dann, aber gerade dann, können sie richtig schön wachsen, sind zart und ja, verblüffen einen mit ihrer Schönheit.
Mhm. Ja.
Und da ich nehme diese Worte einfach gerne, weil das einfach nicht so eine Schubladen sind, sondern es fühlt sich halt schön an, weil jeder mag eine Tulpe sein oder ein Löwenzahn oder eine Orchidee. Also das ist nicht so wertend.
Mhm. Ja, das stimmt. Also ist auf jeden Fall ein schönes Bild und ja, das kann man natürlich dann auch selber für den Alltag übertragen, ne? Weil man natürlich dann auch diese Blumen auch kennt entsprechend, ist natürlich ganz schön.
Ja, die kennt ja hoffentlich jeder, die Blumen.
Das sollten wir mal von ausgehen. Genau. Jetzt ist ja die Frage, also das ist jetzt erstmal so die Einordnung. Wenn wir jetzt aber mal in den Arbeitskontext kommen, wenn wir jetzt auch vielleicht das Blumenbild dann nochmal übertragen, du hast schon gesagt, du könntest es gleich nochmal auch anbringen. Jetzt gehen wir in den Arbeitsalltag und wir haben da auch dieses Thema Hochsensibilität. Wie kann sich das da äußern? Also wie erkennt man da tatsächlich auch was? Wie kann das auch Auswirkungen haben, jetzt im positiven oder auch im herausfordernden Sinne? Was sind da so deine Erfahrungen?
Also ganz klar, ich fange natürlich mit dem Positiven an. Ganz klar, wie du es eben auch schon gesagt hast, das Oberste ist viel Empathie. Daran erkennst du. Sie haben ein wunderbares, gutes Verständnis von Menschen, sind gerne auch gute Zuhörer, können sich gut hineinversetzen. Ganz oft findet man solche dann auch bei Kundenberatern oder sowas, weil das ist genau der Job dafür. Also wenn die Kunden sagen, ich will nur zu diesem einen Berater, dann kann man davon ausgehen, dass diese Person hochsensibel ist. Genau, und sie spüren eben auch Stimmungen im Team, merken, wenn da irgendwie Dissonanzen sind oder Konflikte sich anbahnen oder sogar Konflikte im Raum stehen, das merken sie deutlich früher als die Tulpen oder der Löwenzahn.
Sehr gut.
Genau. Mhm. Und, ja. Und sie haben eine sehr starke Intuition und ein sehr tiefes Denken. Das merkt man daran, dass sie komplexe Zusammenhänge total gut erkennen können und sehr kreative Lösungen anbieten können und auch in stressigen Situationen ruhig bleiben können. Und wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, im Zweifel wirklich sehen, wo es lang geht, also den Weg erkennen. Das ist eine super coole Eigenschaft. Sie sind sehr gewissenhaft. Also total hoher Qualitätsanspruch, mega, also kenne ich von mir selbst und sehr kreativ und voller Inspiration. Also auch, wenn man die ganzen Kreativen in der Werbebranche anguckt, da wird man auch ganz viele Hochsensible treffen, also definitiv. Noch weitere super Eigenschaften von ihnen sind, dass sie sehr loyal, sehr verantwortungsbewusst sind. Also wenn ein Projekt gegeben wird, dann soll dieses Projekt auch bestmöglich abgeschlossen werden. Und das Wohl aller anderen ist ihnen auch immer sehr wichtig. Und Genauso ist auch ein hohe Moral- und Gerechtigkeitssinn, kenne ich auch von mir. Also es sind wahnsinnig schlechte Lügner. Und eigentlich muss man sich bei Hochsensiblen keine Sorgen machen, dass sie irgendwie den Drucker aus der Firma mit nach Hause nehmen, weil das überhaupt nicht in den Gerechtigkeitssinn passen würde. Das wird sich wahnsinnig unangenehm sein und sagen, nee, ich kann doch jetzt nicht, nee, geht doch nicht. Also da wäre ein ganz großer innerer Zwiespalt. Also das ist nicht zu unterschätzen. Und
also nur zum Reinigen.
Natürlich,
des
nur zum Reinigen und dann bringt man ihn wieder. Einfach um mal zu gucken, wie der Drucker bei einem zu Hause aussieht.
Ja, klar.
Ich habe jetzt auch extra den Drucker genommen, weil der hält ein bisschen doll auf, wenn man den mit nach Hause nimmt.
Was hast du da in deiner Tasche? Auch nichts.
Den hatte ich heute Morgen schon dabei.
Ja, klar.
Den habe ich auf der Straße gefunden. Ja, und dann, das ist in manchen Berufen sehr wichtig, in manchen auch nicht, aber eine starke Verbindung auch zur Natur und zu Tieren. Also das merkt man dann auch irgendwie bei Hundetrainern oder Pferdereittrainern und sowas. Wenn das die Pferdeflüsterer sind, dann ist es meistens hochsensibel. Genau, also das wären so die positiven Eigenschaften, die ja, also meiner Meinung nach jeder Arbeitgeber da sitzt und sagt, yeah, wollen wir haben. Aber dementsprechend, ich gehe dann einfach mal weiter, gibt es natürlich auch die herausfordernden, die nicht ganz so positiven. Und das ist auch der oberste, ist die schnelle Reizüberflutung. Also es ist das ganz Große, dass eben Lärm, Gerüche, Licht und auch Druck, Stress wirklich die kleine Orchidee dazu bringen, einzugehen. Also da braucht eine hochsensible Person sehr viel Zeit, um die Reize wieder zu verarbeiten. Man kann sich das halt so vorstellen, es gibt keine Filter für hochsensible Personen. Also sie nehmen wirklich jeden Reiz gleich laut wahr, wenn man mit der Lautstärke. Und deswegen kann es sehr anstrengend sein, wenn es jetzt ein sehr lautes Umfeld ist oder wo es sehr doll riecht oder sowas, das kann sehr überfordernd sein. Außerdem neigen hochsensible Personen sehr zu Perfektionismus und zur Selbstkritik. Das liegt bestimmt auch viel in der Kindheit, weil es halt, also definitiv zu meiner Kindheit noch nicht, offensichtlich, weil es wurde ja auch erst danach herausgefunden, den Begriff Hochsensibilität gab. Und da hat man halt sehr oft gesagt bekommen, stell dich nicht so an, warum bist du so ein Mimöschen, das ist doch nicht zu laut, jetzt komm, jetzt mach. Und hat halt ganz viel das Gefühl bekommen, okay, ich bin nicht gut so, wie ich bin. Und diese Selbstkritik nimmt man natürlich mit ins Erwachsenenalter und möchte halt alles perfekt machen, um zu gefallen. Und da ist die Gefahr der Überarbeitung, auch wenn man sagt, ich will dieses Projekt jetzt perfekt machen, ich bleibe jetzt heute noch mal 2 Stunden länger und morgen auch. Das ist halt sehr groß. Also die Gefahr eines Burnouts und sowas ist leider da. So, und genauso dadurch, dass Hochsensible eben sensibler auch ihre Gefühle spüren, nehmen sie Kritik und auch Konflikte gerne schneller persönlich. Das mag in der Kommunikation zwischen Tulpen, Löwenzahn und Orchideen liegen, dass Tulpen das vielleicht ein bisschen anders sagen als, also in Anführungszeichen, harscher als die Orchidee, das jetzt irgendwie, und das kann dann auch, das kann halt auch sehr belastend sein. Und auch wenn es zum Beispiel am Arbeitsplatz Spannungen oder Konflikte gibt, dann spürt das halt eine hochsensible Person sofort. Und das kann halt auch körperlich sich auswirken. Also es kann dann auch wirklich in, keine Ahnung, Anspannung, Migräne, so, ja.
Ja, ich glaube, dann hilft es auch nicht, wenn man dann sagt, ist nicht persönlich gemeint. So ein Klassiker, das hatten wir in der letzten Folge unseres Podcasts auch, wo wir über gewaltfreie Kommunikation gesprochen haben. Das sagt man vielleicht so dazu, aber das hilft natürlich gar nicht. Und ich glaube, das trifft dann nochmal hochsensible Menschen nochmal einen Schritt mehr, als es jetzt bei anderen Menschen der Fall ist, die dann das vielleicht einordnen können und sie vielleicht keine weiteren Gedanken machen, aber so wie du gerade schon gesagt hast, wenn es dann im Kopf sich dann anfängt zu drehen und dann, wenn man sich dann nachher noch selber hinterfragt, dann wird es natürlich unangenehm.
Genau. Mindestens. Ja, und dann weitere Sachen. Also das kennt jeder, aber so Zeitdruck, Leistungsdruck, Überforderung, das ist ja für Tulpen schon schwierig, für Hochsensible einfach nochmal krasser. Also und außerdem, wenn sie dann das Gefühl haben, okay, das wird mir alles hier zu viel, dann haben sie die Tendenz auch, sich zurückzuziehen und in den Selbstzweifel zu gehen und dann einfach nur noch Dienst nach Vorschrift zu machen, im besten Fall, was natürlich auch total doof ist. Und ja, bei manchen Hochsensiblen ist es dann auch so, dass sie ihre Grenzen selber nicht kennen. Das ist aber ja für alle Menschen, kann man das ja sagen. Das ist ja ein sehr wichtiges Merkmal. Oder dass man diese Grenzen nicht gut kommunizieren kann. Und einfach aus der Angst, weil man nicht negativ auffallen will und jetzt nicht schon wieder sagen will, ey, mach mal das Fenster zu, mir ist kalt oder so. Und dann sitzt man halt da und hält es aus, obwohl es einem viel zu kalt ist oder so. Ja, das ist dieses Nein-Sagen ist halt auch ein ganz großes Problem, dass man stattdessen immer Ja sagt, um zu gefallen. Und Hochsensible brauchen noch mal mehr Rückzug, mehr Pausen, mehr Urlaub als jetzt Tulpen oder Löwenzahn, weil sie eben diese ganzen Reize verarbeiten, weil sie die ganzen Gefühle, die ganzen Stimmungen, das ist halt wirklich wie ein Zirkus oder so im Körper, das möchte halt verarbeitet werden. Und da wird man dann häufig in die Schublade, oh, du bist aber faul oder du kriegst ja nichts hin oder warum musst du dich denn jetzt schon wieder ausruhen? Du bist ja gar nicht belastbar, wird man gerne einsortiert. Stimmt aber nicht, Hochsensible können sehr belastbar sein. Ist halt die Orchidee und braucht einfach die richtigen Bedingungen.
Ja, da sind wir im Prinzip auch schon so ein bisschen in der Arbeitsorganisation und also wie man das auch vielleicht strategisch angehen kann. Hast du da so Empfehlungen, wie man tatsächlich sich selber vielleicht erstmal organisieren kann, um in so einem Arbeitsumfeld dann auch stabil und gesund zu bleiben? Also klar ist schon mal einmal die Frage natürlich nach der Auswahl des Arbeitsplatzes, kann jetzt vielleicht aber auch nicht jeder direkt so angehen, das Thema. Was hast du da für Strategien tatsächlich, um da auch zurechtzukommen?
Ja, also da hast du völlig recht. Das ist natürlich illusorisch, dass man jetzt gleich die perfekte Firma findet oder so. Und deswegen, genau, also so Strategien, die einen auf jeden Fall helfen, im allgemeinen Berufsalltag irgendwie zurechtzukommen. Das Wichtigste ist ganz klar, sich selbst erstmal bewusst werden, dass man selbst hochsensibel ist. Also es ist eigentlich total klar, aber ich sage es lieber nochmal, weil das eben bei mir auch so war, dass danach wurde alles besser. Und sich dann einfach belesen und genau, und einfach informieren und über sich selbst ganz viel rausfinden. Das ist ja sowieso das Thema Achtsamkeit, auch Meditation und sowas. Und der nächste Schritt ist, sich darüber freuen, dass man hochsensibel ist. Also nicht sich selber irgendwie, oh nein, jetzt bin ich das und jetzt kann ich nicht, und, sondern wirklich positiv rangehen und die eigenen Stärken kennenlernen. Also sich wirklich da konkret mit sich selbst befassen, um zu wissen, denn nur wenn man das weiß, wenn man sich selbst bewusst ist, was man kann und wo die Grenzen sind, kann man diese Grenzen ja auch nach außen kommunizieren. Und genau, das sind dann halt auch so die Sachen, also wirklich die Grenzen kommunizieren und auch einfach klar kommunizieren, was man braucht, also dass man am Arbeitsplatz kann man bestimmt ein paar Stellschrauben so machen, dass man sich wohler fühlt. Und oder wenn es dann leider auch wirklich nicht funktioniert, weil die Arbeitsumgebung toxisch ist und es einen selber krank macht, sich auch nicht davor zu fürchten, dann einfach den Arbeitsplatz zu wechseln. Also auch da den Mut zu haben und zu sagen, okay, ich traue mich das jetzt. Und ganz für sich selber einfach auch ist es ganz wichtig, dass man offen darüber redet. Also mit der Familie, mit Freunden und auch mit den Arbeitskollegen und mit, dass das einfach mehr in die Welt kommt, dass das nicht so ein Stigma wird, dass man sich jetzt nicht traut, sowas zu sagen, sondern dass es wirklich irgendwie eine Offenheit da ist. dass man die Auszeiten und die Pausen einplant. Also dass man am besten am Anfang des Jahres irgendwie auch schon die Urlaube so legt, dass sie nicht zu weit auseinander sind, dass da wirklich irgendwie Ruhezeiten eingeplant sind und sich selbst auch eine klare Struktur gibt. Also das ist für Hochsensible auch super wichtig, eine Struktur zu haben, an der sie sich entlanghangeln können. Und dann gibt es noch die so eine kleine Hilfe, aber das wissen eigentlich die meisten schon, so Noise-Canceling-Kopfhörer muss ich gar nicht erwähnen. Das hat ja sowieso schon die halbe Welt auf. Ich selbst laufe, seitdem ich 18 bin, interessanterweise, mit Over-Ear-Kopfhörern rum. Wusste natürlich nicht, warum, aber mir war die Welt zu laut und ich habe immer Kopfhörer aufgehabt, lange bevor es Noise-Canceling gab. Das war natürlich dann nochmal, also ein Traum, aber genau. Und jetzt gibt es heutzutage auch so Ohrstöpsel, die man sich so reinmachen kann. Die sind auch so transparent oder in schicken Farben, dass dann die ganze Welt so ein bisschen leiser wird, dass man trotzdem noch was hört, also wie die, die man beim Konzert trägt. Aber eben gibt es halt jetzt auch für im Beruf oder wenn man in der Bahn sitzt oder sowas, also wirklich für den Alltag. Genau, und eine eigene Pausenroutine, klare Prioritäten setzen, also was ist einem wichtig, dass man sich auch nicht darin verliert und zu viele Sachen hat. Und ganz, ganz wichtig ist Gleichgesinnte suchen. Also, dass man sich darüber austauschen kann, ob das jetzt im Internet ist, ob das vor Ort ist. Aber dass man einfach Leute findet, die einem das Gefühl geben, du bist nicht falsch. Ich verstehe total, was da gerade los ist. Genau. Ich zum Beispiel veranstalte jetzt hier regelmäßig in Hamburg einen Spaziergang, wo Hochsensible sich treffen können, weil ich das eben so wichtig finde, diesen Austausch. Für mich war das so wichtig. Und zu guter Letzt natürlich auch einfach ein Coaching machen, also über sich selber rausfinden, was gibt es denn eigentlich für Möglichkeiten jetzt genau in meinem Job, was ich besser machen kann, wo ich das anpassen kann. Was brauche ich? Also sich da einfach Unterstützung da zu holen. Ja.
Ja, über das Thema Coaching müssen wir gleich auf jeden Fall nochmal sprechen. Also würde mich schon interessieren, wie du da auch vorgehst. Wenn wir jetzt nochmal kurz am Arbeitsplatz bleiben, du hast jetzt gerade die Perspektive von den Mitarbeitenden selber eingenommen. Wenn wir jetzt nochmal auf die andere Seite gucken, da ist natürlich immer noch auch eine gewisse Verantwortung bei dem Team, also bei den anderen Mitarbeitenden und natürlich eben auch bei der Führungskraft, die natürlich auch erstmal ja, wissen muss, worum geht es eigentlich, also was ist eigentlich das Thema, was verbirgt sich hinter Hochsensibilität. Muss das einordnen können, muss es auch verstehen können und auch dann ja auch leben können. Wie kann ich tatsächlich als Führungskraft da auch vorangehen? Also wie kann ich mit den Mitarbeitenden umgehen? Wie kann ich das auch im Team integrieren? Das stelle ich mir jetzt erstmal auch eine Herausforderung
total,
vor.
Total, definitiv. Aber ist es, glaube ich, ja, wie mit allem. Und gerade als Führungskraft willst du ja auch wachsen und was lernen. Und genau, also für Führungskräfte, an alle Führungskräfte dieser Welt, ist meine Idee einfach genau das Gleiche, sich mit dem Thema auseinandersetzen. Also auch hier einfach wieder Workshops machen, einfach mit dem Team, aber auch einfach nur für Führungskräfte, sich belesen und rausfinden, was brauchen diese Menschen und das nicht belächeln. Also das ist halt ganz wichtig, dass ohne Wertung daran gegangen wird, dass es kein Tabuthema mehr ist, sondern dass man wirklich offen darüber kommunizieren kann und dass die Hochsensiblen sich auch sicher fühlen in der Firma, das anzusprechen. Also da einfach einen sicheren Raum schaffen, Vertrauen schaffen und mit achtsamer Kommunikation, mit aktivem Zuhören, mit Neugierde einfach daran gehen. Also wirklich und es eben ernst nehmen. Also wenn jetzt eine Person kommt und sagt, ich brauche ein Einzelbüro, ich kann in diesem dann nicht immer sagen, ey, sei jetzt hier nicht so anspruchsvoll und was glaubst du, wer du bist, sondern wirklich sagen, okay, ich höre dich, wir können vielleicht kein Einzelbüro jetzt hier erschaffen, aber wir können ja mal gucken, was weiß ich, ob es Möglichkeiten gibt und da wirklich mit Offenheit zuhören und ja, und was auch immer ganz, also einfach eine gute Feedback-Kultur. Also immer wieder auch nochmal mit den Hochsensiblen sprechen, ob dann, wie es ihnen geht und so. Aber ehrlich gesagt ist das ja mit allen Mitarbeitern so. Also da würde ich, das ist ja in einem guten Unternehmen. Und was jetzt für die Hochsensible noch super ist, ist einfach eine reizarme und ein respektvolles Umfeld erschaffen. Also ich habe lange Zeit neben der Kaffeemaschine gesessen. Das war also eine Kaffeemaschine war eine Siebträgermaschine, was bedeutet Busch, Buff, Buff, bevor man dann den neuen Kaffee reinmacht. Ich habe lange Zeit auch unter einer Treppe gesessen, wie Harry Potter. Also alles sehr ungeile Plätze, gerade auch für mich. Oder in einem Büro, das nicht schallgedämpft war, wo vier Leute telefoniert haben gleichzeitig. Das war für mich, ich konnte überhaupt nicht arbeiten. Also ich bin dann nach Hause gegangen und war völlig überreizt. Und das eben ein wirklich schönes, reizarmes für den Hochsensiblen, für die hochsensible Person, ein schönes Umfeld zu kreieren und auch Möglichkeiten irgendwie, Ruhepausen oder in einen ruhigen Raum zu gehen, um aufzuladen und eben auch das Verständnis dafür, dass diese Menschen mehr Ruhe brauchen, mehr Pause brauchen, also auch da nicht verurteilen. Und und als Führungsperson würde ich halt einfach auch wirklich die Aufgaben an die Stärken anpassen. Also wenn ich dann weiß, okay, diese Person ist unglaublich gut, hat viel Empathie, die setze ich jetzt ganz nach vorne in unserer Kundenberatung. Oder diese Person ist super kreativ. Also dann auch wirklich die Aufgaben anzupassen und nicht zu sagen, okay, du bist super kreativ, du machst jetzt hier irgendwie Datenaufbereitung oder sowas. Dass man da, dass man da auch ganz präzise irgendwie guckt. Und ja, und ansonsten also wirklich einfach ein sehr vertrauensvolles, respektvolles Umfeld schaffen, die Selbstverantwortung fördern, weil Hochsensible können sehr gut alleine arbeiten. Die brauchen nicht also jemanden, der immer über die Schulter guckt. Ganz im Gegenteil, das ist die Hölle. Ja, genau. Und Weiterbildung einfach. Ja. Aber das ist ja auch klar, also dass man auch für die Hochsensiblen entsprechende Weiterbildung bucht und so. Ja.
Würdest du denn sagen, dass ich im Prinzip die Bedingungen für Hochsensible auch gebessert haben in den letzten Jahren? Also gerade wenn ich jetzt an Arbeitsbedingungen denke oder auch an Arbeitsmodelle, also jetzt so Stichwort Homeoffice zum Beispiel oder auch eben digital arbeiten, zeitversetzt arbeiten, wo man dann sich, wie du jetzt gerade bei dem Beispiel gesagt hast, vier Leute telefonieren gleichzeitig zwischen 8 und 16 Uhr, vielleicht kann man es auch einfach verschieben. Würdest du sagen, dass sich da schon die Bedingungen auch einfach gebessert haben, um grundsätzlich auch zusammen besser arbeiten zu können?
Das ist für mich sehr schwierig zu beantworten, ehrlich gesagt, weil ich ja jetzt 3 Jahre in Amerika war. Und da kann ich sagen, nein. Was ich mitbekommen habe in Deutschland, in meinen alten Jobs, in der Werbung, würde ich jetzt auch noch bei nein bleiben. Also, aber natürlich hat Corona sehr viel dafür gesorgt, dass man im Homeoffice arbeiten kann, was für mich eine wirkliche Erleichterung war. Also ich habe noch nie so produktiv gearbeitet wie im Homeoffice. Das definitiv, aber jetzt erleben wir ja eigentlich, also wenn ich das richtig mitkriege, so einen Rückschritt in, wir sollen wieder mehr Präsenz zeigen und man soll wieder mehr ins Büro kommen. Das finde ich gefährlich, beziehungsweise auch da sollte man wirklich individuell gucken für jede Person, wer ins Büro kommen möchte und wer nicht. Für wen einfach deutlich produktiver zu Hause oder remote ist. Ich glaube, du kannst es besser beantworten als ich, weil ich war nicht mehr in irgendwelchen Firmen. Ich kann das gar nicht sagen, ob sich da so viel geändert hat.
Ja, also ich glaube, es ist halt dieser Trend auch, den du jetzt gerade beschrieben hast, dass es eben wieder zurückgeht, dass Unternehmen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder mehr im Büro haben möchten. Ich sehe das auch so wie du, dass so individuelle Lösungen sicherlich auch Sinn machen. Jetzt geht es wahrscheinlich nicht in jedem Fall. Also wenn ich jetzt an Betriebsvereinbarungen denke oder sowas, die kann man wahrscheinlich schlecht individualisieren. Aber ich glaube, es gibt einfach noch genug Spielraum, um tatsächlich auch darauf einzugehen, da dann entsprechende Räume zu schaffen, um da auch die Arbeitsbedingungen einfach zu verbessern.
Ja, denke ich. Also ist auch einfach die Zukunft mit der nächsten Generation kommend, die genau das jetzt noch weiter einfordert. Unsere Generation hat es ja schon eingefordert und jetzt, die fordern es einfach noch mal viel lauter. Also denke ich, ist der einzige Weg, dass man das wirklich individuell anpasst. Und natürlich muss man auch gucken, es gibt immer Leute, die das ausnutzen und die sagen, ja, schön Homeoffice, Füße hoch. Klar. Da.
Aber gibt es auch im Büro natürlich.
Also ja, andersrum hast du, wenn du einen Hochsensiblen in ein Großraumbüro setzt, hast du nichts anderes als eine Person, die rumsitzt und nichts machen kann.
So, also.
Ja, stimmt.
Und aber die gerne was machen würde und aber nicht kann und da so reingezwängt wird. Und jetzt bitte nicht alle mich anrufen und sagen, dass sie es doch können, aber wenn man mich ins Großraumbüro setzt, dann bin ich nur eine nette Deko.
Jetzt hast du ja gerade auch von der Zukunft schon gesprochen. Vielleicht können wir da auch nochmal so einen Ausblick geben für Unternehmen oder jetzt, wir waren ja vorhin auch beim Beispiel Führungskräfte, wenn die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben und tatsächlich jetzt sagen, ich möchte gerne neurodiverse Teams aufbauen, ich möchte gerne inklusiver werden, ich möchte das berücksichtigen. Was gibt es da so Empfehlungen von deiner Seite, wie sich Unternehmen diesem Thema nähern können und das dann auch tatsächlich umsetzen können in der Praxis? Oder wo hilft es vielleicht auch so weit, dass sie sagen, wenn ich damit offensiv nach vorne gehe, wenn ich da auch danach handle, habe ich vielleicht auch einen Wettbewerbsvorteil dadurch? Du hast gerade schon gesagt, es gibt bestimmte Anwendungsbereiche, wo Hochsensible sehr gut arbeiten können, auch dann das Thema Empathie nochmal mit einbringen können. Also was ist so deine Empfehlung in dem Bereich und wo siehst du dann auch nochmal eben auch positive Effekte in dem Zusammenhang?
Also wenn man mich fragt, ob sich Unternehmen damit auseinandersetzen sollten, dann denke ich oder sage ich, es ist eine sehr gute Idee, unbedingt. Also wirklich einfach, um in der Zukunft noch bestehen zu wollen, ist es die einzige Idee. Also auf jeden Fall, man hat keine andere Wahl. Denn in den meisten Fällen ist das Team schon neurodivers. Man weiß es nur noch nicht, so, weil man es einfach nicht so doll merkt, wie, keine Ahnung, ob du nur blonde oder dunkelhaarige hast. So. Genau, also was können Unternehmen machen, um neurodiverse Teams irgendwie besser zu unterstützen? Also auch da, das erste Wort ist immer Kommunikation, eine aufrichtige Kommunikation, Verständnis, Toleranz, also wirklich da ohne Wertung rangehen und sich dem zu öffnen und zu sagen, hey, das ist jetzt so. Und ein enger Austausch, zum Beispiel auch zum Thema Meetingkultur, Stimmung in der Firma, Arbeitsumgebung, weil auch etwas, was nicht zu unterschätzen ist, ist zum Beispiel, wenn man als hochsensible Person jetzt ein Kundenmeeting hat, ein sehr herausforderndes Kundenmeeting oder wie in meinen Fällen immer einen Dreh oder eine Abnahme, dann braucht man davor und danach Zeit, um sich wieder zu regulieren. Das ist für Hochsensible sehr wichtig, dass sie ihr Nervensystem irgendwie gut regulieren können. Und darüber einfach mal zu sprechen, aber auch wie Meetings ablaufen, wie sind die Stimmungen in der Firma. Genau, und Workshops für ein Bewusstsein, dass halt auch im Team selber klar wird, okay, Person XY ist hochsensibel und kann uns ja heute mal erzählen, was für Herausforderungen das bedeutet für jetzt genau diese Person. Und das ist ja sehr spannend für die Leute, das einfach auch mal so zu hören. Und auch da wird ja dann einfach nochmal Verständnis geschaffen. Und ganz wichtiges Thema ist Rekrutierung neu denken. Ich glaube, da hängen wir noch in sehr alten Schemata drin. Und eben das neu zu machen, also nicht mehr Schema F, sondern vielschichtiger die Stellenanzeigen anders formulieren, die Interviews vielleicht nicht so viele in Präsenz machen oder also, dass man jetzt nicht 5 Interviews oder sowas machen muss. Und was ich einen ganz großen Wettbewerbsvorteil finde, ist, sich selbst eine hochsensible Person in die HR zu setzen als Beratung bei Interviewterminen, also bei Bewerbungsgesprächen, weil ja, sie können sehr gut aussortieren, Ja, also sie können sehr gut aussortieren. Mhm. Ich sag's mal so, die Menschenkenntnis sollte man nicht unterschätzen in dem Moment. Sie sehen viel mehr, als auf den ersten Blick sichtbar ist. Ist mir in der Vergangenheit sehr oft klar geworden, wenn es darum ging, Leute einzustellen. Genau, und dann für Unternehmen eben auch die Arbeitsplatzgestaltung, das hatten wir ja eben schon, dass man das angenehmer macht für die Menschen und eine Flexibilität bietet in Bezug auf nicht unbedingt 40 Stunden, reduzierte Stunden oder eben auch von zu Hause arbeiten. Also, dass das alles ein bisschen individueller wird und nicht, wir müssen alle 40 Stunden immer vor Ort arbeiten. Genau, also das wären jetzt so die ersten Gedanken dazu. Du hast jetzt nochmal gefragt nach den Berufen. Wo wäre es jetzt irgendwie wirklich gut oder wo passen Hochsensible sehr gut rein oder was erfüllt Hochsensible? Da ist als allererstes natürlich wirklich durch die Empathie Coach, Psychologen, Therapeuten, aber auch Pädagogen oder Lehrer. Also ganz viel in sozialen Berufen, aber auch in Pflegeberufen findet man ganz viele hochsensible Personen. Und wie ich vorhin auch schon meinte, die Werbung. Also sie sind halt sehr kreativ, Grafikdesigner, Texter, Illustratoren oder in anderen Unternehmen eben die Innovationsabteilung, die Konzeptentwicklung. Und was ich aber auch spannend finde, ist auch sowas wie Benutzeroberflächendesigner. Also, weil sie einfach wissen, was Menschen brauchen. Oder auch durch die Gewissenhaftigkeit ein Lektor, ein Redakteur, Qualitätsmanagement, Buchhalter, Controlling. Also, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Das ist nicht irgendwie begrenzt auf den einen Job. Und gerade im Unternehmen kann man da wirklich sehr gut. Deswegen sage ich, einfach nach den Stärken einsetzen. Und dann hat man einen kleinen Superhelden da sitzen.
Genau, jetzt waren wir noch relativ weit in der Arbeitswelt. Vielleicht können wir jetzt noch mal einmal den Transfer machen, tatsächlich raus aus der Arbeitswelt in die Gesellschaft. Wie ist denn da deine Position zu dem Thema Hochsensibilität? Also was würdest du dir jetzt tatsächlich noch wünschen, was in der Gesellschaft passieren müsste, jetzt über dieses reine Denken über den Arbeitsplatz hinaus?
Ja, also da sind meine Wünsche sehr groß.
Okay.
das ist auch bei uns in der Ausbildung hieß es der Leitstern. Das ist auch tatsächlich mein großer Leitstern, ist die Welt für hochsensible Menschen einfach besser machen, einfacher machen. Und das der ganz große Wunsch, es kann man alles übertragen aus der Arbeitswelt, was wir gerade da schon im Kleinen besprochen haben, natürlich auf die gesamte Gesellschaft und in drei Worten zusammenfassen. Und die drei Worte kann man eigentlich für alles auf unserer Welt nehmen, nämlich Liebe, Toleranz und Respekt. Und damit ist es eigentlich schon gesagt, dass wir eben ohne Wertung mit neugierigem Ohr, mit Offenheit auf die Menschen zugehen und sie eben nicht in Schubladen packen, sondern sie so nehmen, wie sie sind und sie so feiern, wie sie sind. Also nicht immer nur auf die Schwächen gucken und kritisieren, sondern unsere Stärken feiern. Aber ich glaube, das kann man auf alle Menschen, also einfach eine wirklich schönere Welt schaffen mit ganz viel Liebe füreinander. Und dann wird es auch den Hochsensiblen gut gehen und auch allen anderen hoffentlich.
Ja.
Also, ja, das ist mein ganz, ganz großer Wunsch.
Ja.
Und das kann man, ich überlege dann halt auch so, was kann dann in der Welt schöner gemacht werden für Hochsensible? Und das sind halt, es gibt ja das Ruheabteil in der Deutschen Bahn, das funktioniert ja nicht, das wissen wir alle. Aber sowas gäbe es dann im Kleinen, also dass man denkt, in der U-Bahn vielleicht eine U-Bahn, ein Waggon, der einfach still ist oder Supermarkt ohne Musik oder alles nur E-Autos, ist auch schon schöner. So. Also einfach, dass wir die Welt wieder ein bisschen leiser machen, ein bisschen reizärmer und mehr in die Natur, sowas.
Ja, also ich glaube, dieses Supermarktbeispiel, das habe ich auch schon mal gelesen.
Das habe ich auch gelesen.
Abends dann für eine Stunde oder zwei Stunden wird dann das Licht gedimmt und die Musik ist halt aus und diese Kasse 2 ist offen. Durchsagen sind da nicht da. Genau, also das, davon habe ich auch schon was gehört. Also ich glaube, es bewegt sich einfach auch ein bisschen was.
Ja, genau. Also das meine ich einfach. Also das sind dann so jetzt einfach nur mal Beispiele, die mir dann auf die Schnelle in den Kopf gekommen sind. Aber einfach so ein bisschen, dass wir aufeinander zugehen und zuhören und sowas dann schaffen.
Ja. Jetzt hattest du vorhin ja vom Coaching gesprochen und da hat ja gesagt, das würde mich auch nochmal interessieren. Vielleicht können wir da jetzt ganz zum Schluss nochmal einmal drauf gucken. Du arbeitest ja als Coach. Was hat dir selber jetzt auch persönlich als hochsensible Frau besonders geholfen, jetzt auch auf dem Weg zu deiner Arbeit als Coach? Und ja, wenn wir in die Coaching-Arbeit gucken, ich glaube, du berätst ja im Prinzip Menschen, die jetzt hochsensibel sind, aber auch Unternehmen, die jetzt genau vor dieser Herausforderung stehen. Wie kann ich jetzt mit Mitarbeitenden umgehen, die hochsensibel sind? Oder wie kann ich erkennen, ob Menschen hochsensibel sind? Wie kann ich die neurodiversen Teams besser zusammenstellen? Ja, vielleicht kannst du da noch ein bisschen was sagen jetzt zum Schluss.
Ja. Also erstmal, was hat mir geholfen? Das war tatsächlich die schwierigste Frage. ich glaube, also das, was ich schon die ganze Zeit auch gesagt habe, was ich auch jedem anderen rate, nämlich die Selbsterkenntnis, dass ich es selber bin und eben den Schritt dazu, es zu feiern und nicht es irgendwie als negativ, als Schwäche zu sehen und meine Stärken dann wirklich als Superkräfte wahrzunehmen. Und ein ganz großer Punkt war auch, dass ich meiner Intuition wieder vertraut habe, weil da wird man von der Gesellschaft oder wurde ich sehr oft in die Richtung gedrängt, dass ich da nicht mehr drauf höre, dass mein Bauchgefühl falsch ist. Habe aber in den letzten Jahren wirklich gemerkt, wenn ich auf meinen Bauch höre, auf meine Intuition, dann wird alles gut. Also das ist, auch wenn die Fakten dagegen sprechen, die Intuition weist den Weg und das ist wirklich sehr, sehr schön und das hat mir sehr geholfen. Und natürlich auch nochmal die Ausbildung in dem Bereich, mit vielen anderen hochsensiblen Menschen zusammenzuarbeiten. Ich hatte ganz tolle Ausbilderinnen, die unfassbare Dinge erreicht haben in ihrem Leben, wo ich dann nur mit offenem Mund und großen Augen dastehe und denke, oh mein Gott, wie machen die das nur? Und das hat mich natürlich total inspiriert zu sagen, okay, weißt du was? Ich bin auch eine Orchidee. Ich möchte, ich habe jetzt lange Zeit in der Werbung gearbeitet. Ich habe viel gelernt, aber ich hänge das jetzt an den Nagel. Ich bin noch nicht so alt und ich möchte jetzt Menschen helfen, weil das kann ich gut. Ich kann sie gut unterstützen und ich nehme jetzt die Superkraft, die ich habe und das ist eben, dass ich Potenziale in Menschen sehen kann, die sie im Zweifel selbst nicht sehen und dass ich es liebe, Menschen zu feiern. Also ich bin eine wirklich gute Cheerleaderin für Menschen. Und das ist eben auch genau das, was ich im Coaching mache. Also einerseits die Aufklärung an Schulen, an Kindergärten oder eben in Unternehmen und einfach da eine gewisse Aufmerksamkeit für dieses Thema zu schaffen, dass man im besten Fall es sogar schon bei den Kindern irgendwie beachtet. Und als Coach bin ich für die Einzelperson, für den Menschen da, ihm oder ihr dabei zu helfen, die Superkräfte herauszufinden und sich eben selbst damit zu feiern und wie man sie im Alltag, im Beruf, in der Liebe wirklich gut anwenden kann. Also wie man ja als kleiner Superheld durch sein eigenes Leben fliegen kann. Das ist mein Wunsch, dass wir alle uns selber mehr feiern und Konfetti in der Tasche haben.
Ja, das ist natürlich auch nochmal ein sehr schönes Bild zum Schluss. Sehr schön. Gut, Jessie, vielen Dank für die Einblicke. Fand ich total spannend, sich mal mit dem Thema zu beschäftigen. Das war mir vorher auch nicht so klar, was das alles für Sachen mit sich bringt, also wo man darauf achten kann, wo es vielleicht auch nochmal Merkmale gibt. Und du hast es ja gerade gesagt, du arbeitest selber als Coach. Ich würde einfach nochmal den Link zu deiner Website auch in die Shownotes packen.
Vielen Dank.
Wer sich informieren möchte, kann da gerne nochmal drauf gucken. Genau, ja, sonst vielen Dank auf jeden Fall für deinen Input. Hat mich sehr gefreut, dass wir uns gesprochen haben.
Und, ich danke dir. Vielen Dank für die Einladung. Es ist wirklich schön. Dankeschön.
Genau, und vielleicht gibt es immer wieder Gelegenheit, dass wir uns mal wieder sehen. Vielleicht kommen wir einfach mal nach Hamburg und dann komme ich zu einem Spaziergang dazu.
Ja, sehr gerne. Du bist immer eingeladen.
Ja, klasse. Alles klar. Dann vielen Dank dir.
Vielen Dank.
Jo, tschüss.